Die Rakete steht auf dem Startplatz, alles auf Go. Starship Start 6 in den kommenden Stunden mit spektakulärer Boosterlandung. Für euch kompakt alle Veränderungen zu Flug 5 und was uns erwartet. SpaceX bereitet fangende Oberstufe für erste Jahreshälfte 2025 vor. Beschleunigt die US-Wahl das Ende von ISS und Gateway? NASA dementiert Gerüchte zur Astronautengesundheit auf ISS. ESA-Studie zu Schwerlastrakete mit 100 Tonnen Nutzlast. Warst, ist das die erste kommerzielle Raumstation? Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Da steht sie wieder, die größte Rakete, die je gebaut wurde. Am Freitag früh, kurz nach 3 Uhr morgens unserer Zeit, wurde Starship S31 auf Booster 13 gesetzt. 3113, ist das Absicht? Während ich die News aufnehme, ist noch alles auf Go für den 6. voll integrierten Starship-Start am Montagabend, 18. November. Aber schauen wir uns doch mal am besten an, was uns aktuell für den späten Montagabend erwartet. Ich bin natürlich wieder live dabei, Link zum Stream ist unter dem Video. Die SpaceX Starship Super Heavy Rakete, die mit Abstand größte und schubstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Kannst du dir nicht vorstellen? Dann hier eine Banane für den Größenvergleich. Am Montagabend, 18. November, 23 Uhr MEZ, also unsere mitteleuropäische Zeit, öffnet sich für 30 Minuten das Startfenster. Der gesamte Flug dauert im besten Fall etwas über eine Stunde, das heißt, nachdem der Booster gelandet wäre, dann wäre auch kurz nach Mitternacht auch das Starship gelandet und zwar im Indischen Ozean vor Australien. Wenn der Start eher am Ende des Startfensters stattfindet, dementsprechend kurz nach 12:30. Das Flugprofil, das kennen wir grob bereits von Flug 5, aber natürlich hat Flug 6 ein paar spannende Upgrades im Gepäck. Geplant erneut das Landen des Boosters in der Starbase auf dem Start- und Fangturm und eine weiche Seelandung des Starships. Ob es wirklich zum Start kommen kann, das wissen wir immer etwa 75 Minuten vor einem Start, wenn der Flight Director das Go für eine Betankung gibt. Etwa 50 Minuten vor dem Start wird dann mit der Betankung der Starship-Oberstufe mit den Betriebsstoffen Flüssigmethan und vor allem Flüssigsauerstoff begonnen. Keine 10 Minuten später folgt der Super Heavy Booster. Der offizielle SpaceX-Livestream wird ausschließlich auf X ausgestrahlt und soll etwa 30 Minuten vor dem geplanten Start online gehen. Link dazu findet ihr auch unter dem Video. Knapp 20 Minuten vor dem Start werden die 33 Raptor Erststufentriebwerke für den Betrieb mit den kryogenen Betriebsstoffen langsam vorgekühlt. Nur etwa 3 Minuten vor einem möglichen Start wird die Betankung dann abgeschlossen sein. Die gesamte Betankungszeit, die wurde etwas verkürzt, um das Verdampfen der Betriebsstoffe so gering wie möglich zu halten. Super Heavy Booster und Starship Oberstufe sind, von den Hitzeschutzkacheln mal abgesehen, nicht thermisch isoliert und die Außentemperatur allein, die führt schon zum Verdampfen der Betriebsstoffe. Mithilfe der Startinfrastruktur kann SpaceX die Rakete aber eine Zeit lang im startbereiten Zustand halten. Sollten keine technischen Probleme oder Verletzungen der abgesperrten Sicherheitszonen vorliegen, würde ich durchaus einen Start on Point aber erwarten. Klares Indiz für einen Start, das Go des Flight Director etwa 30 Sekunden vor dem Start. Nun übernimmt die Flugsteuerung der Rakete. Doch auch sie würde den Start noch abbrechen, wenn Sensordaten das fordern. Kein Halt mehr für uns, 10 Sekunden vor dem Start, wenn der Wasserflammendeflektor aktiviert wird. 3 Sekunden vor dem Start Beginn der Zinssequenz der 33 Raptor R-Stufentriebwerke. Auch hier könnte noch abgebrochen werden, bis zum gewissen Punkt, haben wir bisher aber noch nicht erlebt. Der Aufstieg und die erste Flugphase mit dem Super Heavy Booster, die verlaufen dann analog zu Flug 5, wobei sich die Timings für die Stufentrennung und den Boostback Burn leicht verkürzt haben. Nach 2 Minuten und 32 Sekunden soll der Super Heavy Booster die meisten seiner Triebwerke abschalten. Das wäre 4 Sekunden früher als bei Flug 5. Die sogenannte heiße Stufentrennung, das Hot Staging, bei der die Oberstufe zündet, während der Booster noch mit 3 Triebwerken weiter feuert, erfolgt dann bei 2 Minuten und 39 Sekunden, also 3 Sekunden früher als bei Flug 5. Reine Spekulation meinerseits, beim landenden Booster von Flug 5 gab's beim Ritt durch die Atmosphäre leichte Schäden. Vielleicht will man durch eine etwas geringere Endgeschwindigkeit die maximale thermische Belastung auf den Booster reduzieren. Obwohl das Hot Staging nur 3 Sekunden früher beginnt als bei Flug 5, könnte das gerade, weil wir kurz vor der Stufentrennung die maximale Beschleunigung erreichen, je nach Flugprofil die Belastung beim Wiedereintritt beeinflussen. Dazu passt meiner Meinung nach auch der später geplante Landing Burn, also die Triebwerkszündung vor der Landung auf den Mechazilla Chopsticks, die soll 5 Sekunden später anfangen als noch auf Flug 5. Das heißt, die freie Flugphase des Boosters nach dem Boostback, die wäre dann länger, also der Booster hätte mehr Zeit, seine Geschwindigkeit abzubluten. Eine andere mögliche Erklärung, ein aggressiverer Booster-Aufstieg mit höherer Beschleunigung, um den Treibstoffverbrauch zu optimieren. Die spätere Einleitung der propulsiven Booster landen und die könnte dann mit einer längeren Strecke zusammenhängen. Aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Es gibt aktuell zu viele unbekannte Einflussfaktoren in der Flugbahn. Vielleicht bringt der SpaceX Livestream ja mehr Informationen. Aber zurück zum geplanten Flugprofil und den Daten, die wir kennen. Während die Starship-Oberstufe in Richtung Apogeum, also erdfernster Punkt, brennt, feuert der Super Heavy Booster für 54 Sekunden in die entgegengesetzte Richtung, um seine Flugbahn zurück in Richtung Startrampe zu drehen. Anschließend wird der Hot Staging Ring abgeworfen, ein temporäres Bauteil, das die heiße Stufentrennung ermöglicht, aber aktuell die Landung des Boosters behindert, weswegen der Ring abgeworfen wird. Etwa 6 Minuten und 40 Sekunden nach dem Start beginnt dann die eigentliche Landung des Super Heavy Boosters mit dem Zünden der Landetriebwerke. Und 7 Minuten nach dem Start könnte uns wieder das völlig absurde Schauspiel erwarten, die Landung einer 71 Meter hohen Rakete auf den Fangarmen der Starbase. Von dem letzten Livestream der Landung des Boosters in der Starbase, davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Landung beim ersten Mal einfach nur Glück war oder ob SpaceX jetzt schon routinemäßig Booster für das Starship landen kann. Und das mit der schubstärksten Rakete, die je gebaut wurde und das bevor auch nur ein einziger Wettbewerber irgendwas Vergleichbares zeigt. Sollte alles klappen, haben wir etwa anderthalb Minuten Zeit, bis das Starship nach 8 Minuten und 27 Sekunden seinen Brennschluss erreicht und dann auf Kurs in Richtung Indischer Ozean ist. Auch hier gibt's dann Veränderungen und bei der Oberstufe meiner Meinung nach auch die größeren. Endlich will SpaceX die Wiederzündung eines Oberstufentriebwerks versuchen. Das war schon für Flug 3 geplant, musste aber wegen Problemen mit der Rollkontrolle verschoben werden. Auf dem jetzt anstehenden sechsten Flug soll das endlich anders laufen. Die Zündung ist für 37 Minuten und 46 Sekunden nach dem Start vorgesehen. Ziel, die Oberstufe aus dem niedrigen Erdorbit entfernen. Dazu wird das Triebwerk entgegengesetzt zur Flugrichtung gezündet. Ohne diese Zündung würde das Starship auf diesem Flug aber auch auf seiner suborbitalen Bahn über dem Indischen Ozean eintreten. Mit der Zündung wird die Bahn wahrscheinlich etwas verkürzt. Der Wiedereintritt, der erfolgt dann kurz nach der Zündung, 45 Minuten nach dem Start, wenn sich SpaceX an dem Flugprofil von Flug 5 orientiert. Ja, und jetzt beginnt die richtig heiße Phase des Oberstufenflugs. Bei Flug 4 und 5 gab es zwar weiche Wasserlandungen, bei Flug 5 sogar mit Meterpräzision in der Landezone. Trotzdem erlitten beide Oberstufen Schäden durch das heiße Plasma beim Wiedereintritt. In dieser Flugphase, da plant SpaceX einige Experimente zum Hitzeschutz. SpaceX schreibt, im Rahmen der Flugerprobung sollen neue sekundäre Hitzeschutzmaterialien getestet werden. Großer Unterschied zu Flug 5, ganze Abschnitte der keramischen Hitzeschildkacheln wurden auf beiden Seiten des Schiffs entfernt. Bis zu 8 Kachelreihen fehlen im Vergleich zu Ship 30 auf beiden Seiten. Auf dem vorherigen Flug waren in diesem Bereich bereits Kacheln absichtlich weggelassen worden. SpaceX nennt als Grund, dass an diesen Stellen zukünftig das Fangen mit den Mechazilla Chopsticks erfolgen soll, also diesen Fangarmen. SpaceX Starbase-Chefin und ehemalige NASA-Chefin für das Commercial Crew-Programm, Casey Lüders, sagt übrigens, SpaceX wolle bereits in der ersten Jahreshälfte von 2025 die Starship-Oberstufen fangen. Weiter im Flugverlauf, nach etwa einer Viertelstunde Feuerritt, dem thermisch anspruchsvollsten Teil für die Starship-Oberstufe, schließt sich der Flug durch die dichte Atmosphärenschicht an. Dabei sind dann die mechanischen Belastungen durch den Fahrtwind maximal. Und hier ist eine Korrektur fällig. Ich hatte letzte Woche irrtümlich behauptet, SpaceX plane einen steileren Wiedereintrittswinkel für das Starship, um den Hitzeschild stärker zu belasten. Das steilere Flugprofil bezieht sich aber auf die aerodynamisch letzte Phase des Sinkflugs. Dabei soll mit einem höheren Anstellwinkel geflogen werden, weil man die Grenzen der Landeklappensteuerung ausloten und damit Daten über zukünftige Landeprofile gewinnen will. Wir kommen zur eigentlichen Landung. SpaceX gibt an, das Starship werde eine Stunde und zwei Minuten nach dem Start nur noch Überschallgeschwindigkeit haben und eine Minute später in den Unterschallbereich wechseln. Das Starship wird nun waagerecht in Richtung Meeresoberfläche fallen und etwa eine Stunde und fünf Minuten nach dem Start seinen Hintern herumreißen, seine Meereshöhentriebwerke zünden und so die verbliebene Geschwindigkeit, die vorher hauptsächlich der Luftwiderstand abgebaut hat, aus dem Starship nehmen und hoffentlich butterweich im Meer landen. Davon sollten im besten Fall nun deutlich bessere Aufnahmen entstehen. Die Landung im Indischen Ozean, die ist geplant für kurz vor der Tag-Nacht-Grenze, also bei Tageslicht. So oder so, es wird wieder maximal unterhaltsam schauen. Davon werdet ihr noch euren Enkeln erzählen, die dann, ja, vielleicht regelmäßig mit Starship-ähnlichen Systemen zum Mond in den Urlaub fliegen. oder so ähnlich. Ja, wie schnell die Fortschritte im Starship-Programm zukünftig weitergehen werden, skizziert das Abschlussstatement von SpaceX. Zukünftige Starship-Oberstufen beginnt mit dem für den 7. Flugtest geplanten Fahrzeug, werden mit erheblichen Verbesserungen fliegen, darunter neu gestaltete vordere Klappen, größere Treibstofftanks und die neueste Generation von Kacheln und sekundären Hitzeschutzschichten. Denn SpaceX entwickelt einen vollständig wiederverwendbaren Hitzeschild. Also hier nun gesicherte Info, der 7. Flug wird bereits mit der überarbeiteten Version 2 der Starship-Oberstufen stattfinden. Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore, Zeit für Heißgetränke und gemütliche Stunden im Freien. Doch bei all der Kälte und Nässe willst du nicht nur warme Füße, sondern auch stilsicher durch den Winter schlendern. Der Gießwein Merino Leather Boot in elegantem Braun ist der perfekte Begleiter für mich. Hergestellt aus hochwertigem Nubuk-Leder und veredelt mit dem von mir sehr geliebten Merino-Material, kombiniert er Komfort und Stil auf höchstem Niveau. Du bist auch auf der Suche nach einem stylischen Winterschuh? Mit meinem Link und dem Code SENKRECHTSTARTER20 bekommst du 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Mit seiner 360-Grad-Fütterung aus Merino-Wolle, da verwöhnt der Stiefel deine Füße von allen Seiten und hält sie angenehm warm, selbst an den frostigen Tagen. Die atmungsaktive und wasserdichte Konstruktion sorgt dafür, dass deine Füße trocken bleiben, ohne ins Schwitzen zu geraten. Wie ich finde, tolles Detail, der gepolsterte Schuhkragen. Die rutschfeste Gummisohle gibt dir sicheren Halt auf nassen Kopfsteinpflastern und winterlichen Waldwegen, egal ob beim Spaziergang im Wald oder beim Stadtbummel über den Weihnachtsmarkt. Der Gießwein Merino Leather Boot ist vielseitig kombinierbar und rundet dein Outfit stilvoll ab. Schön, robust und kuschelig weich, mit meinem Link und dem Code SENKRECHTSTARTER20 bekommst du 20% auf den Merino Leather Boot und das gesamte Gießwein-Sortiment. Zurück zur Starbase in Texas. Wenn SpaceX nächstes Jahr wirklich ernst machen will und zeitnah zum Start auch die Starship-Oberstufen fangen möchte, muss die zweite Startanlage fertig sein. Der Turm am Pad B, der steht nun schon seit Sommer in seinem Rohbau fertig da. Die letzten Wochen, die lag der Fokus der Bauarbeiten da eher auf den neuen Feuergraben und dem Starttisch im neuen Design. Für das Integrieren und letztlich auch das Fangen braucht es aber die Integrations- und Fangarme. Der Turm von Pep B, der hat diese Woche seine Seilwinde erhalten. Über eine Umlenkrolle am Mechazilla-Kopf kann mit ihr das Chopsticks-Gestell am Turm hoch und runter gefahren werden. Apropos herunterfahren, mich erreichen immer mal wieder von euch Zuschriften, dass doch die Firmen von Musk alle für sein Mars-Projekt Sinn ergeben, die Tunnel der Boring Company doch auch tolle Unterkünfte auf dem roten Planeten abgeben würden. Wasser auf diese Mühlen, Elon Musk hat diese Woche die Idee dazu kommentiert, dass Tunnel auf dem Mars wichtig sind. Der offizielle Boring Company Account hat darauf geantwortet, die aktuelle Tunnelbohrmaschine mit dem Namen Prufrock passe prima in den Nutzlastbereich des Starships. Tunnelbohren und Starship-Starts zum Mars, das ist noch ein bisschen hin. Wir hatten die Woche andere Starts. Montag, 11. November ist von Jingquan eine Kinetica 1 gestartet. An Bord befanden sich 15 Satelliten für unterschiedliche Anwendungen. Auch am Montag, 11. November, der Kommunikationssatellit Korea-Sat-6A mit Falcon 9 vom Kennedy Space Center. Der Booster kam zurück zum Startplatz. Es war der 23. Start und die 23. Landung für den eingesetzten Booster B1067. Das ist ein neuer Rekord. Kurz darauf, ebenso Montag, 11. November, Starlinks von Pat gegenüber auf der Cape Canaveral Space Force Station, auch SpaceX. Mittwoch, 13. November, Taichuan, Langer Marsch 4B mit dem Erdbeobachtungssatelliten Haiyan 4-1. Donnerstag, 14. November, von der Westküste Starlinks mittels Falcon 9 von Vandenberg. Ebenso am Donnerstag wieder Starlinks, diesmal von Cape Canaveral. Es war der 17. SpaceX-Start in 31 Tagen und damit auch ein neuer Rekord. Ein weiterer Rekord, der steht an. Aktuell plant SpaceX 7 Raketenstarts in 7 Tagen. Und der Wochenabschluss am Freitag, 15. November, ist von Wencheng eine Langer Marsch 7 mit dem Frachtraumschiff Jiangsu 8 zur chinesischen Raumstation aufgebrochen. Bin ich froh, dass ich das letzte Woche nicht weitergegeben habe, denn Medienberichte letzte Woche hatten behauptet, dass die ISS-Astronautin Sunita Williams gesundheitliche Probleme hätte und Gewicht verloren hätte. Nun hat die NASA klargestellt, diese Gerüchte, die wären unbegründet. Dr. Polk, leitender NASA-Arzt, erklärte, Sunita wiege dasselbe wie vor Beginn ihrer Mission. Veränderungen im Aussehen wie schlankere Wangen seien auf Flüssigkeitsverschiebung und intensive tägliche Übungen zurückzuführen. Dr. Polk wies darauf hin, dass es in den 65 Jahren Raumfahrt nie nötig war, einen Astronauten aus medizinischen Gründen vorzeitig zurückzubringen. Die Gesundheit der Astronauten auf der ISS würde gut kontrolliert. Spekulationen über Gewichtsverluste und gestrandete Astronauten entbehren laut NASA jeglicher Grundlage. Die NASA sorgt weiterhin für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Crew. Williams und Wilmore waren im Juni mit Boeing Starliner zur ISS geflogen. Aufgrund technischer Probleme mit dem Starliner wurde ihre Mission verlängert. Ihre Rückkehr ist im Februar 2025 mit einer SpaceX Crew Dragon geplant. Damit es den Menschen auf der ISS auch auf ihren Langzeitmissionen gut geht, braucht die ISS regelmäßig neue Vorräte. Die NASA verlängert jetzt ihre kommerziellen ISS-Frachtverträge bis 2030. Die NASA hat die Verträge mit Northrop Grumman, Sierra Space und SpaceX bis 2030 verlängert, um die Versorgung der ISS sicherzustellen. Neue Bewerber konnten die Anforderungen der NASA hingegen nicht erfüllen. Ganz spannend, auch die Exploration Company aus München hatte sich mit ihrer Nix-Kapsel beworben, wurde aber als Nicht-US-Firma aber abgelehnt. Ich würde mal mutmaßen, das wussten alle Beteiligten und es ging erstmal ums Beschnuppern. Schließlich soll Nix ja für Europa die ISS versorgen. Monetär hat sich das Commercial Cargo Programm übrigens für die NASA massiv gelohnt. Die und auch von den 14 Milliarden Dollar Budget für die Frachtversorgung der ISS bis 2030 wurden bisher nur 6,9 Milliarden genutzt. 2,8 Milliarden ging an SpaceX, 2,7 Milliarden an Northrop Grumman und 1,4 Milliarden an Sierra Space. In China wurden ebenfalls zwei Firmen für den kommerziellen Frachttransport zur Tiangong-Raumstation ausgewählt. Einer der Gewinner möchte ein Weltraumflugzeug ähnlich dem Sierra Dream Chaser nutzen. Von diesem gab es diese Woche animierte Videos und Fotos eines Mockups in Originalgröße. Letzte Woche hatte ich wieder über Pläne eines chinesischen Starship-Klons berichtet. Auch die Lange Marsch 10, die die chinesische Mondlandung mit Crew ermöglichen soll, wird wiederverwendbar sein. Wie man sich das Landen ohne Beine in China vorstellt, davon bekamen wir auch diese Woche einen Vorgeschmack. Wir stehen kurz vor dem 6. Starship-Flug und damit dem 4. Flug dieser Rakete in 2024. Für 2025 plant SpaceX bereits 25 Starts der Starship Super Heavy-Rakete. Fun Fact, das ist mehr als doppelt so viele, wie die Ariane 6 in Serienproduktion maximal im Jahr starten kann. Ob zukünftig höhere Startraten oder größere Raketen, dazu macht man sich auch in Europa Gedanken. Die ESA hat eine Studie für eine europäische Schwerlastrakete in Auftrag gegeben. Ziel war ein Konzept für eine Rakete mit 100 Tonnen Tragfähigkeit, die bis 2030 entwickelt werden kann. Konzepte wurden von der Ariane Group und der Rocket Factory Augsburg untersucht. Die RFA schlägt eine zwei- oder dreistufige Rakete zwischen 130 und 140 Metern vor, die bis zu 115 Tonnen in den niedrigen Erdorbit befördern kann. Mit Wiederverwendung sollen Nutzlastkosten von 200 bis 285 Euro pro Kilogramm erreichbar sein. Die Ariane Group schlägt eine voll wiederverwendbare Rakete von 135 Metern Höhe vor, die bis zu 100 Tonnen für 280 Euro pro Kilogramm in den niedrigen Erdorbit befördern kann. Die Oberstufe soll auf der SUSY-Oberstufe basieren. Apropos Ariane Group, die Oberstufe der Ariane 6, die hat eine Reihe von akustischen Tests erfolgreich bestanden. Diese Prüfungen qualifizieren die Oberstufe nun für Flüge mit der leistungsstärksten Konfiguration der Ariane 6, der Ariane 6-4, die 4P120C Booster verwendet. Die Oberstufe zeigt in den Tests Robustheit gegenüber den akustischen Belastungen eines Starts mit vier Boostern. Der erste Ariane 6-4 Start, der ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant. Das weltberühmte JPL kürzt erneut Stellen. Nur 9 Monate nach einer ersten Kürzungsrunde streicht das Jet Propulsion Laboratory erneut 325 Stellen und damit etwa 5% der Belegschaft. Die Entlassungen, die sind Folgen anhaltender Budgetprobleme der NASA, insbesondere durch die stark gekürzte Finanzierung der Mars Sample Return Mission. JPL hat in diesem Jahr insgesamt rund ein Achtel seiner Belegschaft verloren. Nach den Kürzungen bleiben etwa 5500 Mitarbeiter übrig. Die Kürzungen, die spiegeln das aktuelle Fehlen großer Projekte wider. Nach dem Start der Europa Clipper Mission hat JPL derzeit keine weitere Flaggschiff-Mission mehr in der Entwicklung. Das JPL, das hat ja unter anderem alle NASA Mars Rover entwickelt. Die USA haben einen neuen alten Präsidenten. Es wird viel spekuliert darüber, was der Regierungswechsel für die Raumfahrt bedeutet. Ich empfehle euch da die Videos von Scott Manley und den Artikel von Eric Berger. Ich bin kein ausgesprochener US-Politikexperte. Ich fasse so ein bisschen zusammen, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe. Ja, die kommende US-Regierung unter Trump, die könnte die NASA grundlegend verändern. Elon Musk, der Trump unterstützt und beraten hat, soll Reformen vorantreiben. Internationale Kooperation und bestehende Programme, die könnten überdacht werden. Für Europa sind das vermutlich keine guten Nachrichten. Musk könnte erheblichen Einfluss ausüben und die NASA in eine neue, mehr dynamische Richtung lenken. Ist Trump bisher nicht als großer Raumfahrtfan aufgefallen, spielt die Raumfahrt für Elon Musk ja eine zentrale Rolle. Auch wenn er nicht mit allen NASA-Programmen einverstanden ist, gilt Musk als NASA-Fan. Er hat aber angekündigt, ineffiziente Strukturen im US-Regierungsapparat abzubauen. Die NASA hat ja in den letzten Jahren auf private Anbieter gesetzt, um Kosten zu senken. SpaceX hat dabei eine Schlüsselrolle gespielt, was ab jetzt allerdings zu Interessenkonflikten führen kann, wenn Musk stärker Einfluss gewinnt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das NASA-Artemis-Programm unter Druck gerät. Das Mondprogramm könnte neu ausgerichtet werden. Hier hat Musk wiederholt einen Fokus auf eine schnelle Mars-Mission gefordert. Dies würde die Rolle der teuren SLS-Rakete und der Orion-Kapsel in Frage stellen. Ja, das Gateway als Mondraumstation, das steht schon lange in der Kritik. Auch wenn es dabei hilft, die ESA aus dem niedrigen Erdorbit zu locken, war es konzeptionell eher der schlechten Performance des SLS geschuldet, denn wirklich als wichtiger Building-Block für nachhaltige Reisen zum Mond und Mars benötigt. Ja, ob man ihn mag oder nicht, Musk und SpaceX haben bewiesen, dass sie die Raumfahrt revolutionieren können. Die zentrale Rolle von Musk in der Politik, die birgt Risiken für Interessenkonflikte und Polarisierung. Ob er und Trump die US-Raumfahrt effizienter und zukunftsorientierter gestalten können, das bleibt abzuwarten. Die Rufe nach einem Ende des SLS, die werden zumindest lauter. Eric Berger sieht die Wahrscheinlichkeit, dass das SLS gestrichen wird, bei mindestens 50-50. Das letzte Mal, als Eric Berger von einer 50-50-Chance sprach, da ging es übrigens um die Wahrscheinlichkeit, dass Butch und Sunny mit SpaceX statt Starliner zur Erde kommen. Wie es ausgegangen ist, das wissen wir. Aber selbst beim vorzeitigen Ende des SLS im Gegensatz zu Europa verfügen die USA ja zeitnah über eine ganze Flotte von Schwerlastraketen. Die New Glenn-Rakete von Blue Origin, die steht kurz vor dem Erstflug. Zum ersten Mal wurden die beiden Stufen des Trägers in der Produktionsanlage im Kennedy Space Center in Florida zusammengesetzt. Der nächste Test ist ein statischer Zündtest der 7BE-Vortriebwerke der R-Stufe. Die ursprünglich für Oktober geplante NASA-Mission Escapade, die wurde auf 2025 verschoben. Es bleibt spannend, ob Blue Origin dieses Jahr seine erste Orbitalrakete starten kann. Mit der New Glenn-Rakete von Blue Origin will unter anderem AST Space Mobile seine Block 2 Bluebird-Satelliten starten. Sie sollen weltweit 5G, Textnachrichten und Sprachanrufe direkt auf Smartphone ermöglichen. Das aus dem Orbit. Der erste Start, der erfolgt mit einer indischen GSLV-Rakete und einem einzelnen Satelliten. Danach sollen zwei SpaceX Falcon 9-Raketen je 4 Satelliten transportieren, bevor die größere Blue Origin New Glenn-Rakete bis zu 8 Satelliten pro Start ins All bringen kann. Mittel- bis langfristig möchte Blue Origin ja auch kommerzielle Raumstationen betreiben. Voraussichtlich die erste kommerzielle Raumstation im Orbit, die kommt von der US-Firma VAST. Ob ein Start der Haven 1 in 2025 tatsächlich machbar ist, das bleibt abzuwarten. Von der Flughardware gab es auf jeden Fall jetzt Bilder. Wie jetzt bekannt wurde, plant Tschechien eine erste private astronautische Mission mit VAST und SpaceX. Das tschechische Verkehrsministerium hat eine Absichtserklärung mit VAST unterzeichnet. Ziel ist es, den ESA-Reserveastronauten Aleš Svoboda ins All zu schicken. Svoboda wurde 2022 in die ESA-Astronautenreserve gewählt. Diese Gruppe dient als Backup für ESA-Missionen und wird zunehmend für private Flüge berücksichtigt. Apropos Starten mit SpaceX, die Starts der kommenden Woche. Montag, 18. November, SpaceX Falcon 9 Starlings von Vandenberg. Ebenfalls Montag, ebenfalls SpaceX Falcon 9 mit dem Kommunikationssatelliten JESA-20 von Cape Canaveral. Weiter Montag, weiter SpaceX, aber mit Starship aus der Starbase in Texas. Ab 23 Uhr MEZ, Starship Flight 6. Ich bin spätestens ab 21 Uhr hier auf dem Senkrechtstarter-Kanal live. Starship Start am 18. November. Es wird auf den Tag genau der 5. Geburtstag von Senkrechtstarter. Dass es 5 Jahre Senkrechtstarter werden, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir ein riesen Dankeschön. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Weiter mit den Starts. Mittwoch, 20. November, Rocket Lab Electron von Wallops, Virginia, also USA, nicht Neuseeland. An Bord befindet sich eine suborbitale Testnutzlast. Donnerstag, 21. November, Soyuz 2.1a mit Progress Frachtversorger für die ISS von Baikonur. Ebenfalls Donnerstag, Falcon 9 Block 5 Starlink. Auch Donnerstag, Falcon 9 mit Starlinks dann von Cape Canaveral. Ja, und den Wochenabschluss, den macht voraussichtlich am Samstag, 23. November, Rocket Lab Electron von Mahia Halbinsel, also aus Neuseeland. An Bord befindet sich die Nutzlast ICE AIS Baby. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link und dem Code SENKRECHTSTARTER20 bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum Livestream oder bis zum nächsten News. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.